Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Solltest du die Mein Herz bellt noch nicht kennen, stelle ich sie dir gerne kurz vor. Die Mein Herz bellt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir laden Fachleute aus dem kompletten Hundesektor ein zu unseren Gesprächen rund um unsere Fellnasen. Heute haben wir die liebe Katrin Schurig eingeladen. Hallo Katrin!
Hallo Anja, ja, dann darf ich mich ja kurz vorstellen.
Bitte, genau. Stell dich doch einmal unseren Zuschauern vor. Was machst du? Wie bist du? Wie hündisch bist du?
Ich würde sagen ziemlich, aber ich bin insgesamt ziemlich tierisch. Also, ich bin Katrin Schurig, komme aus dem Vorort aus München und bin Tierphysiotherapeutin, Tierosteopathin, behandle Hunde, Katzen, Pferde. Es hat sich auch schon das ein oder andere Kleintier in meine Praxis verirrt. Also ich hatte schon Hasen und Meerschweinchen da. Schwerpunktmäßig ist es bei mir aber der Hund. Ich habe selber 2 Hunde, 2 Katzen. Ich reite. Und dann habe ich auch noch ein Zwergschaf namens Klein Ludwig. Der lebt aber nicht bei mir, der lebt bei einer Freundin. Und auch nicht bei mir lebend, sondern woanders habe ich einen Patenhund, die Lieselotte von dem Verein Rettet das Huhn e.V. Weiß nicht, ob du das kennst. Die retten ausrangierte Legehühner und verteilen die deutschlandweit in Privathände, damit die noch ein schönes Restleben haben. Und da habe ich eine Patenschaft übernommen für die Lieselotte und die lebt eben auch woanders. Also 2 Tiere leben quasi auch noch auswärts. Aber du siehst, Tiere bestimmen mein Leben. Ich glaube, man kann es schon so sagen. Und ja, wie gesagt, bin Tierphysiotherapeutin, Tierosteopathin aus München. Man findet mich unter dem Namen Vitalitier, Tiertherapie Schurig. Die Webseite ist auch dann www.vitalitier.de.
Also wir werden das natürlich auf jeden Fall unter dem Video verlinken. Auch, wie gesagt, ich kenne das nicht mit dem Rette das Huhn, finde ich eine super Sache. Du weißt, mein Herz schlägt für den Tierschutz. Ja. Können wir auch gerne verlinken unter dem Beitrag. Unser heutiges Thema ist in Anführungsstrichen ja nicht so schön. Es geht rund um die Schmerzen. Also Schmerzen beim Hund. Ich selbst habe da auch leider schon das ein oder andere Erlebnis mit meinen Fellnasen gehabt. Wieso liegt denn dir gerade das Thema Schmerzen so am Herzen?
Letztendlich zum einen beruflich, also mein Berufsalltag wird durch das Thema Schmerz, Schmerzreduzierung letztendlich ja bestimmt und tatsächlich auch privat. Ich habe selber einen chronischen Schmerzpatienten zu Hause, das ist Flynn, das ist einer der beiden Hunde, das ist mein Border Collie Rüde, der von klein auf schwer krank ist und der natürlich inzwischen ein ganzes Schmerzsammelsurium mit sich trägt. Und ja, deswegen ist es beruflich und privat ein Thema, was ganz nah bei mir dran ist.
Jetzt habe ich eine Frage. Ich meine, wenn man selber stürzt, dann sagt man, aua, mir tut was weh. Oder wenn ein Kind sich weh tut, dann ruft es, Mama, Mama, ich habe mir weh getan. Das kann der Hund nicht. Also das heißt, er wird jetzt nicht zu dir hinkommen und sagen, oh, ich habe mich da gestoßen. Wie sagt er mir denn, dass er Schmerzen hat und nicht auch vielleicht spielen möchte?
Ja, also tatsächlich, der Hund kann ja in seiner Sprache durchaus auch einen Schmerz artikulieren. Also wir haben ja auch Schmerzlautäußerungen wie Winseln oder auch ein Aufschrei. Also in der Regel eher, wenn jetzt akut ein Schmerz auftritt, ne? Er stolpert, er ist irgendwo runtergestürzt, ihn hat jemand angerempelt, man ist auf die Pote getreten, solche Geschichten, dann hat man ja beim Hund durchaus auch eine Lautäußerung, wie das Kind, das dann weint oder auch schreit. Aber wir müssen tatsächlich bei unseren Tieren generell, aber natürlich auch bei den Hunden, auf die stillen Schmerzäußerungen achten. Ja, und das können Sachen sein wie Appetitlosigkeit, wie Bewegungsunlust. Also wenn mein Hund plötzlich einfach sich nicht mehr so bewegen möchte, nicht mehr so Gassi gehen möchte, wenn der Hund nicht mehr ins Auto reinspringt, auf die Couch springt, wenn da also dann ja einfach sich Verhaltensänderungen zeigen, auch Verhaltensänderungen in Richtung Ängstlichkeit oder Aggressivität. Ja, also Schmerz.
Also, der Hund wird mich auf einmal beißen, wenn ich ihn anfasse und streicheln möchte, meinst du?
Zum Beispiel Berührungsschmerz. Ne? Wir haben aber auch natürlich Geschichten wie, wenn die blinzeln, schlecken, züngeln, wenn man sie anfasst, wenn man irgendwo hinkommt. Klassischerweise auch, wenn die Hunde plötzlich lahm gehen, also humpeln. Ja, Schwierigkeiten beim Treppensteigen, das ist zum Beispiel auch was, wo man gucken sollte, wo kommt es her, wenn es jetzt nicht gerade eine offene Treppe ist, da haben einfach manche Hunde Ängste, aber wenn der Hund immer die Treppe rauf und runter rennt und dann plötzlich nicht mehr, sollte ich mir überlegen, warum es kommt. Also unsere Hunde äußern gerade chronischen Schmerz oder Schmerz, der sich aufbaut über eine Zeit, eher leise und weniger laut über Winseln, Jaulen, Bellen.
Also was ich jetzt sehr interessant fand, dass du gesagt hast, plötzliche Appetitlosigkeit. Also ich hätte da vielleicht gedacht, naja, der mag jetzt sein Essen nicht mehr, aber dass das vielleicht auch tatsächlich Schmerzen sein können, ja, das ist natürlich ein super wichtiger Hinweis, weil humpeln sehe ich, wenn mein Hund plötzlich nur noch auf drei Beinen läuft. Ja. Das sehe ich, ja. Aber wenn er halt plötzlich nicht mehr ist, dann würde ich jetzt im ersten Augenblick wahrscheinlich nicht unbedingt Schmerzen dahinter vermuten. Von daher ist das
Bauchschmerzen. Können ja Bauchschmerzen sein. Also natürlich, wenn ein Hund plötzlich nicht frisst, muss ich an ganz viele andere Sachen noch denken. So, und natürlich muss ich das dann auch tierärztlich abklären lassen. Aber ich sollte eben auch so, gerade wenn der Appetit immer weniger wird, wenn das also nicht plötzlich ist, mal drüber nachdenken. Wenn wir Bauchschmerzen haben, wenn wir Rückenschmerzen haben, wollen wir uns dann das dicke Schnitzel mit Pommes reinziehen? Mhm. Wahrscheinlich nicht.
Nein, da bin ich ganz bei dir. Wahrscheinlich nicht. Was aber mich jetzt auch zu der Frage bringt, man, also leider ist es bei vielen Menschen ja noch so im Kopf, ach ja, ein Tier empfindet ja gar keinen Schmerz. Ne? Vielleicht kennst du diesen Spruch, den ich damals schon vor so ein paar Wochen, als ich noch jung und hübsch war, gelernt habe. Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Also das Schmerzempfinden. Ich bin halt damit aufgewachsen, als ich noch ein kleines Stöpken war. Was habe ich mir denn unter dem Schmerzempfinden vorzustellen? Ich frage deshalb, weil ich habe halt schon einige Fellnasen in meinem Leben gehabt und für mich war es tatsächlich so, das hört sich jetzt gemein an, ich meine es überhaupt nicht gemein, aber ich habe von der Mimose bis, naja, das Bein ist jetzt ab, es ist nur eine Fleischwunde, tatsächlich schon alles gehabt. Also haben Hunde unterschiedliches Schmerzempfinden oder was für ein Schmerzempfinden haben die überhaupt? Haben die das gleiche wie ich? Was kannst du unseren Zuschauern dazu verraten? Oh, ich sehe gerade den Flynn, den Süßen.
Ja, Flynn möchte kurz mal Hallo sagen. Also, als allererstes, ein Tier hat ein Nervensystem, damit kann es Schmerz empfinden. Punkt. So, die Pflanze hat kein Nervensystem, also die Gurke. Ich bin inzwischen seit Jahresanfang vegan unterwegs und würde ich sagen, es tut mir auch sehr gut, körperlich wie mental. Und da kommt ja auch immer, ne? Also die Gurke, die ich zerschnippel, den Salat, der hat kein Nervensystem, dem tue ich keinen Schmerz zufügen. Also Tiere empfinden.
Ich habe echt schon viel gehört, aber ein Hund mit einer Gurke zu vergleichen.
Ja. So, also tatsächlich, sie empfinden Schmerz. Und ja, so wie du es gesagt hast, ich habe in meiner Praxis die Erfahrung gemacht, es gibt wie bei Menschen ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Und ich habe die Kandidaten, die kommen rein, so wie du sagst, quasi Kopf immer unter dem Arm und sagen, das geht schon noch irgendwie. Und dann kommt der andere Kandidat rein und also ein leidendes Gesichtchen und also die Pfote wird hochkommen. Es geht also quasi kurz vor Amputation, ne? Und es ist dann nur eine C-Blockade. Also, und das ist aber nicht irgendwie ein Schauspiel oder irgendwas, da kommen wir ja auch vielleicht noch dazu, sondern es ist wirklich, auch Tiere scheinen ein unterschiedliches Schmerzempfinden zu haben. Also Flynn, ne, der hat chronisch Schmerz. Da kann schon viel passieren, bevor der irgendwas sagt. Amy, meine Australian Shepherd-Hündin, ist eher so der Kandidat Drama Queen. Ne? Die schreit schon beim Bürsten. Ja? Und ich möchte ihr gar nicht das nehmen, dass sie das nicht tatsächlich auch für unangenehm empfindet. Und zwar vielleicht mehr als jetzt eben Flynn. Genau, also deswegen tatsächlich, wir haben sehr unterschiedliche. Ich glaube auch immer so ein bisschen aus der Natur, aus der Biologie, dass unsere Tiere auch erst relativ spät Schmerz anzeigen. Also ein Beutetier musste möglichst lange fit und gesund wirken. Ne? Also möglichst lange verdecken, dass es Schmerzen hat, dass es nicht fit ist, dass es nicht gesund ist. Und auch der Jäger, der möchte ja lange Zeit, was weiß ich, eben mit seiner Meute, mit seinem Rudel, mit seiner was auch immer unterwegs sein und wird im Zweifel auch relativ lange sagen, geht schon irgendwie. So, also ja, ich habe auch aus meiner Erfahrung, würde ich sagen, es gibt unterschiedliches Schmerzempfinden.
Okay, und du hast gerade einen netten Hinweis gesagt mit den Schauspielern. Also das gibt es ja so bei, ich habe nichts gegen Kinder, aber ich habe halt ein Beispiel mit Kindern. Mein Neffe ist mal hingefallen und hat sich auch wehgetan. Nichts Schlimmes, aber hat sich halt wehgetan. Und eine Woche später sagte er dann nochmal, aua. Obwohl da definitiv kein Aua mehr war. Also ne, so ein bisschen so geschauspielert, sage ich jetzt mal. Hast du die Erfahrung gemacht, dass auch Hunde tatsächlich nur Schauspielern, jetzt nicht mit, wo du sagtest, Bein muss bis hier amputiert werden, weil das eine Zehblockade ist, sondern dass wirklich ein Hund kam, du ihn auch untersucht hast bei dir in der Praxis und du gesagt hast, es tut mir leid, also ich kann jetzt hier tatsächlich nichts finden. Vielleicht hat er das irgendwie, tja, ich sage jetzt einfach mal gelernt, so wenn ich humpel, dann habe ich die Aufmerksamkeit und alle kümmern sich um mich. Und er hat aber tatsächlich keine Schmerzen, sondern nur gelernt, wenn ich mich so und so verhalte, habe ich die Aufmerksamkeit von Frauchen und kriege auch noch Kekse.
Exakt. Also das, also ich würde sagen, klassisch Schmerzen vortäuschen, nein, aber merken, und das habe ich bei meinem eigenen, es war so mit der allererste Pflegehund, den ich hatte, zu Kinderzeiten, Zabu, weiß ich noch, ein Windhundmischling. Und der hatte tatsächlich was an der Pfote und alle heiti-teiti und alle, es ging nur um ihn, tagelang. Und da kriegt man also Aufmerksamkeit. Und dann war der soweit wieder fit und alles, lief auch eine Woche ganz normal und mit einem Mal, oh, die Pfote, ich glaube, ist wieder, ich habe Hund, ne? Und also wir wieder heiti-teiti und bumbo. Ja, man muss es ja abklären, man muss ja gucken, steckt was dahinter. Hätte ja sein können, es war wirklich nochmal irgendwas. Also wieder heiti-teiti, bumbo, nein, ist nichts. Eine Woche später, das gleiche Spiel. Also irgendwann kamen wir ihm dann drauf, er hat tatsächlich die Lernerfahrung gemacht, tue ich ein bisschen humpeln, kriege ich die volle Aufmerksamkeit. Und er hat das noch ein paar Mal durchgezogen, bis wir dann irgendwann tatsächlich, also wir haben das rauf und runter tierärztlich abklären lassen, etwa nichts. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ignoriere ich das und ignoriere das. Und dann hat er auch wieder die gegenteilige Lernerfahrung gemacht. Okay, komme ich jetzt gerade nicht mehr zu meiner vermehrten Aufmerksamkeit, kann ich es wieder bleiben lassen. Ja, also das würde ich sagen, gibt es schon. Aber also ich habe tatsächlich, müsste man mal in der Verhaltensforschung nochmal nachfragen, nochmal gucken, ob es in der Tierwelt tatsächlich ein Schmerzen vortäuschen, um einen Vorteil zu bekommen, ob es das gibt. Bin ich tatsächlich überfragt? Also die Leute, die Patienten, die Hunde, die zu mir, mal abgesehen davon, dass die Leute auch mal sagen, ach, Frau Schulz, hier zwickt es bei mir auch, könnten Sie mal? Und ich muss immer sagen, nee, darf ich nicht. Also die Hunde, die Patienten, die zu mir kommen, wo die Besitzer sagen, der zeigt das und das Verhalten, ich glaube, dem tut was weh und ich hindrücke und er dann auch zeigt, da ist dann auch was. Also deswegen würde ich sagen, so, ja, lerntechnisch ja und alles andere müsste mal die Verhaltensforschung erforschen.
Also das heißt aber schon, wenn ich dich richtig verstehe, die Patienten, also die vierbeinigen Patienten, die zu dir kommen, da haben dann die zweibeinigen Hunde Menschen gesehen, sage ich mal, dass da vielleicht was ist. Also kann es sein, also ich sag mal, ich sehe, mein Hund humpelt und dann denke ich, okay, ich gehe jetzt zur lieben Katrin, lass mal drüber schauen und sag, du, ich glaube, der hat was an der Pfote, der humpelt. So, ich kann mir ja als Zweibeiner zumindest schon mal auf die Fahne schreiben, ich sehe, dass mein Hund nur noch auf drei Beinen geht. Das ist ja, ja, schon mal ein Anfang. So, ja. Wenn ich jetzt aber sage, du, ich glaube, der hat was an der Pfote, kann das dann sein, wenn du den Hund dann bei dir in der Praxis untersuchst, dass du sagst, ja, der hat zwar vorne rechts was, aber nicht an der Pfote, sondern, ich weiß nicht, am Ellbogen oder so irgendwas. Weil das, ich sehe ja eigentlich nur, dass er was am Beinchen hat. Aber das genau zu lokalisieren, ich denke, da bist du doch dann natürlich eher die Fachfrau als ich.
Ja, würde ich jetzt mal meinen. Also, es ist tatsächlich so. Ich glaube, ich würde da jetzt ein bisschen auch unterscheiden wollen. Habe ich jetzt was Akutes, was auftritt, also was ich von meinem Hund nicht kenne, wie der läuft immer pumpelgesund, das ist alles supi, raste über die Wiesen und auf einmal kommt der Aufschrei und dann kommt er nur dreibeinig daher. So, da sage ich, da ist die erste Anlaufstelle der Tierarzt. So, weil gerade wenn sowas Akutes, quasi Neues auftritt, ist es mir als Therapeutin in der Regel, sage ich mal, wichtig und auch hilfreich, erachte ich für sinnvoll, dass da ein Tierarzt vorher mal drauf schaut, weil wenn der dann schon eine klare Diagnose stellen kann, kann ich hinterher viel gezielter in die Therapie einsteigen. So. Wenn das natürlich eher diffus ist, auch das haben wir, auch da ein Gang zum Tierarzt schadet nicht. Ja? Also ich finde immer, wir Therapeuten, egal ob es der Physiotherapeut, der Osteopath ist oder ob es der Tierheilpraktiker ist, es sollte kein, mit dem Tierarzt kein Gegeneinander sein. Es sollte ein Miteinander sein. Und gerade für die Diagnostik ist der Tierarzt ganz oft wichtig. Ich muss auch dazu sagen, viele Tierärzte könnten jetzt nicht eine Blockade feststellen. Dafür sind dann wir wieder die Fachleute. Deswegen meine ich aber, wenn tatsächlich irgendwie was akut passiert, akut Schmerz auftaucht, gehört das einfach vom Tierarzt mal angeschaut. Aber auch da bin ich so, dass ich sage, wenn bei mir jemand anruft und einen Termin möchte, dann frage ich ja, weshalb, warum, wozu, um welches Tier geht's, wie alt, warum. So. Und dann kann ich schon am Telefon in der Regel sagen, also da hätte ich jetzt gern erst, dass ein Tierarzt drauf guckt, weil halt, was weiß ich, hört sich an, als wäre es was Akutes, was akut versorgt werden muss, hört sich an wie, wir brauchen ein Schmerzmittel, haben wir vielleicht nachher auch nochmal als Thema Medikamentation. Oder ich kann auch sagen, so wie sich das anhört, da hätte ich jetzt schon auch gern mal Röntgenbilder. Oder ich kann auch sagen, okay, also gibt ja auch dann Leute, die sagen, ja, also ich habe ja schon Erfahrungen mit einem Therapeuten und das hat immer gut gemacht, könnten Sie nicht, ich verweige, also je nachdem, wie der Stand ist, was man mir am Telefon sagt, entscheide ich das, ob ich sofort zum Tierarzt schicke, ob ich sage, okay, wir können einen Termin machen, ich schaue mal drauf und dann entscheiden wir. Aber letztendlich ist es tatsächlich bei unklarem Schmerzgeschehen mir lieber, es gibt vorher einen Tierarztbesuch, es gibt am besten noch eine schöne Diagnostik und dann kann ich gezielter arbeiten. So. Aber es ist schon mal, sage ich, ganz toll, wenn ein Hundebesitzer auf seinen Hund achtet und merkt, da glaubt, da stimmt was nicht. Und wenn die dann bei mir anrufen, top, dann kann ich auch sagen, okay, komm zu mir, nee, erst Tierarzt und so weiter. Dann nehme ich mir immer Zeit, kostet auch nichts, so ein erstes Telefonat, geht ja darum zu entscheiden, was ist das Beste jetzt für den Patienten.
Du hattest gerade das Stichwort Schmerzmittel. Das würde ich, du kennst Dr. Google, ne? Ja. Dein Hund lernt und was gebe ich denn da? Ja, Rimadyl oder was weiß ich, ne? So, also davon ab, das ist, glaube ich, aber verschreibungspflichtig. Und das soll bitte niemand geben. Also nicht ohne Abklärung. Das sage ich jetzt, sonst komme ich in Teufels Küche. Aber, ja, ich habe da ja noch was im Geheimfach. So, von ich weiß nicht was. Ja, wie gesagt, wir haben seit über 20 Jahren lebe ich mit Hunden zusammen und ich habe diverse Tabletten, ich glaube, ich könnte eine Apotheke aufmachen mittlerweile. Ich persönlich würde, ich gebe nicht mal ohne Rücksprache mit meiner Tierheilpraktikerin Globulis. Ja, weil das hat eine Wirkung. Ja, so, wie stehst du dazu, wenn man halt sagt, naja, ich frage jetzt mal Dr. Google, wenn mein Hund lahmt, welches Schmerzmittel ich geben könnte oder was auch gerne gemacht wird, naja, der andere Hund hatte das ja früher schon mal gehabt und von dem habe ich ja vielleicht noch ein bisschen was, das kriegt der Hund. Wie stehst du halt als Therapeutin zu diesem Thema, den Hund halt selber mit irgendwelchen Schmerzmitteln zu versorgen? Ich kann mir die Antwort schon fast denken, aber trotzdem, du darfst es auch gerne begründen.
Ja, du hast es ja eigentlich schon gesagt, nein, erst recht nicht aus dem Humanschrank. Also das beste Beispiel, das kann wirklich wenn ich es höflich ausdrücke, schiefgehen. Wenn ich es drastisch ausdrücke, sagen, es kann tödlich enden. Ja? Also der Klassiker, mein Hund hat Bauchschmerzen. Ich glaube, mein Hund hat Bauchschmerzen. So, jetzt denke ich mir so, oh, dem Kindelein hat ja jetzt letztens das Buscopan Plus so gut geholfen. Waren ja auch Bauchschmerzen. Das kann ja der Hund sicherlich dann auch verwenden. Also gerade Buscopan Plus war das eben, also wir müssen unterscheiden zwischen Buscopan und Buscopan Plus, aber ich bin kein Tierarzt, weder Tierarzt noch Humanarzt, aber da weiß ich zum Beispiel, da ist ein Wirkstoff drin, da ist Ibuprofen mit drin, das kann tödlich enden. Das gebe ich nicht einfach meinem Hund. Also selbst ich als Physiotherapeutin, als Osteopathin, die das auch nicht erst seit gestern macht, ich habe auch einen ganzen Schrank voll, also sowohl Human als auch für die Tiere, selbst ich frage immer nochmal nach. Es ist ja auch so, gerade wo du gesagt hast, mein Hund lahmt und ach, der zweite Hund hat auch letztens vor einem halben Jahr gelahmt. Ja, es gibt ja Schmerzmittel, die auf unterschiedliche Art und Weise wirken, für unterschiedliche Dinge sind. Ich habe Schmerzmittel, die besser sind bei Muskelverspannungen. Ich habe Schmerzmittel, die sind besser bei Nervenschmerzen.
Darf ich ganz kurz unterscheiden?
Ja.
Also eine Muskelverspannung ist also offensichtlich was anderes als ein Nervenschmerz, kann aber äußerlich beides Humpeln sein.
Im Prinzip ja. Wenn ich dann genauer hinschaue und teste, werde ich dann schon den Unterschied merken. Aber ich sage mal, als Laie, wenn der Hund zuckt zusammen, geht weg, wenn ich ihn auf dem Rücken rumdrücke. So, das kann eine Blockade sein, das kann eine Muskelverspannung sein, das kann ein fasziales Problem sein, das kann ein Nervenproblem sein. So, das kann auch was Organisches sein, weil er Bauchschmerzen hat, ganz einfach ausgedrückt. Ja? Und jetzt habe ich irgendein Schmerzmittel zu Hause, was der zweite Hund ja vor einem halben Jahr gekriegt hat. Und der zweite Hund humpelte aber tatsächlich, weil Gelenkschmerzen oder irgendwas. Ja gut, ich kann nicht einfach dem anderen Hund das jetzt reinschieben, weil ich es gerade zu Hause habe. Es gibt Schmerzmittel, die auf verschiedenen Ebenen für verschiedene Sachen wirken. Und jetzt lass Hund 1, jetzt wollte ich schon sagen Teppichflitzer sein, also ein kleiner Hund sein. Und Hund 2 ist die deutsche Dogge. Hör mal, da habe ich andere Dosen, ja? Also da muss ich ja
die Medikamente... Ja klar, ja, 85 Kilo zu 5,8 Kilo.
Genau.
Das passt schon.
Richtig, so. Ich meine, so rum ist ja vielleicht noch nicht das Drama, wenn ich die Dosis von dem Kleinen den Großen gebe. Aber gebe ich die Dosis von dem 85 Kilo dem 5 Kilo Hund?
Ja.
Könnte schwierig werden. Also deswegen, selbst ich, die jetzt nun die Schmerzmittel natürlich ein Stück weit auch kennt, nie so gut wie Tierarzt, sage ich auch gleich, aber ich weiß so grundsätzlich, das ist dafür ganz gut, das ist dafür. Ich habe nicht die Dosen im Kopf und ich rufe immer bei meiner Tierarztpraxis an so, und möchte dann auch noch besprechen, was ist mein Eindruck, was ist jetzt vielleicht die geschickteste Wahl. Wann gebe ich das? Muss ich das mit dem Essen geben? Oh, vorab zu essen? Das sind alles Dinge. Nein. Also, nein.
Okay, ja. Okay, nein. Also, wie gesagt, ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du was anderes gesagt hättest. Aber allein schon der Hinweis, naja, der zweite Hund, also ich habe zwei Hunde, eine deutsche Dogge und einen Chihuahua. Und 85 zu 5,8, wenn ich die Dosis von der deutschen Dogge, du weißt, wir hatten 5 deutsche Doggen, deswegen, ich würde auch nie eine Tablette teilen oder so, aber das ist natürlich klar, das ist so. Jetzt hatten wir vorhin einmal aber auch ganz kurz schon den Bereich Schulmedizin und Homöopathie. Also ich selber habe ja gerade auch gesagt, ich würde nicht mal ein Globuli geben, ohne das vorher mit der Therapeutin abgesprochen zu haben. Wie siehst du denn Zusammenspiel, also ich erachte das nämlich durchaus als sinnvolle Ergänzung und nicht als ein Entweder-Oder, sondern als ein Wir arbeiten zusammen, also sprich die Schulmedizin mit der Homöopathie. Wie siehst du das denn im Bereich Schmerzen beim Hund?
Also du hast es ja im Prinzip schon wunderbar gesagt, so wie ich auch vorhin gesagt habe, es sollte zwischen Therapeuten, egal ob Physio, Osteo, Heilpraktiker und Tierarzt, Tierklinik, was auch immer, es sollte ein Miteinander sein. Ich habe tatsächlich im Laufe der letzten Jahre die Erfahrung gemacht, es wird, also es ist nicht mehr ganz so ein, wir sind alle gegeneinander, gibt es natürlich auch noch, aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass gerade auch bei den Tierärzten das Bewusstsein dafür entsteht, dass es ergänzend sein kann. Ich bin, was Schmerz betrifft, so ein bisschen, also je nach Schweregrad des Schmerzes, finde ich, muss man sich schon überlegen, ob man jetzt, und ich kenne mich nicht genügend aus, sage ich auch dazu, ob ich jetzt mit den Globulis ausreichend hinkomme. Also ich finde, wichtig ist so diese Schmerzspirale, ja, zwischen es tut was weh und dann verspannt man sich, Mensch wie Tier. Dann, wenn ich mich verspanne, was passiert, dann bewege ich mich anders, dann tritt die nächste Schmerzbaustelle auf, dann verspanne ich mich wieder. Also wir sprechen da von der Schmerzspirale, die leider abwärts geht. Und da ist es schon wichtig, dass die auch mal unterbrochen wird. Bekomme ich das mit meinem Heilpraktiker, mit Alternativmedizin hin? Okay. Ja. Komme ich da nicht hin? Finde ich es wichtig, dass sich niemand auch der schulmedizinischen Schmerzmittel verweigert. Ja? Weil kein Tier soll unnötig leiden. Also, und wenn ich gerade einen Akutschmerz habe, dann finde ich das auch völlig in Ordnung, dem Tier auch erstmal was Schulmedizinisches zu geben, dass der gar nicht in diesen Abwärtsspirale reinkommt. Und wenn ich dann das Ganze im Griff habe, kann ich immer schauen, ob ich mit einem Tierheilpraktiker zusammen das Ganze, oder auch dann kommt auch der Physiotherapeut ins Spiel, ob ich das dann auffangen kann und dann auch Schmerzmittel vielleicht wieder reduzieren kann oder ausschleichen kann. Ja. Auch da ist es mir immer ganz lieb, wenn jemand auch mit einem Tierheilpraktiker bei seinem Tier ist, dass auch dann zwischen Physio, Osteo und Tierheilpraktiker ein Miteinander ist, dass wir da uns auch absprechen. Ne? So, also ich bin nicht dagegen. Ich finde, es sollte das Miteinander sein. Man muss immer schauen, so wenig Leid wie möglich fürs Tier.
Das heißt, also das fand ich jetzt sehr gut, was du gesagt hast. Wenn das Tier einen akuten Schmerz hat, jetzt aua, Arm ab auf gut Deutsch, dann spricht nichts dagegen, diesem Tier auch tatsächlich, ich nenne es jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, eine Chemiekeule zu geben, damit er, wie du diese Schmerzspirale hieß es, glaube ich, damit er erst gar nicht da reinkommt. Dass sie also praktisch unterbrochen wird und dass man dann sagt, so und jetzt schauen wir, wie arbeiten wir Gruppen, also Physio, Heilpraktikerin, Osteopath, Tierarzt, wie arbeiten wir gewinnbringend, nenne ich das jetzt mal, für den Hund zusammen.
Hab ja, also genau. Ich meine, wenn ich jetzt, was weiß ich, wir sind unterwegs, der Hund tritt irgendwo drauf, hat einen akuten Schmerz und ich habe diese Rescue-Tropfen oder sowas dabei, ne? Ja, dann okay, ne? Wenn ich da vorher abgeklärt habe, was ich da meinem Hund geben kann, ist das, finde ich, was, wo ich durchaus sagen kann, okay, wenn ich noch eine 3-stündige Wanderung vor mir habe, ich persönlich würde wahrscheinlich meine Heilpraktikerin anrufen und sagen, du, wie viel darf ich davon jetzt geben? Ich bin halt tatsächlich vorsichtig, ja. Aber dann kann ich auch erstmal damit einsteigen. Also ich finde, es hängt vom Schweregrad des Schmerzens ab. So, okay. Mit was gehe ich daran?
Du hattest vorhin, als der kleine Flynn einmal zu sehen war, auch der Flynn hat tatsächlich, also es gibt einen Unterschied, es gibt chronische Schmerzen, der Flynn ist ein ich glaube, das nennt man ein chronischer Schmerzpatient und es gibt halt dieses, aua, ich habe mich jetzt gerade beim Toben vertreten und das ist ein akuter Schmerz. Aber wie unterscheiden die sich? Ist der eine Schmerz kein echter Schmerz oder ein anderer Schmerz oder was habe ich darunter zu verstehen?
Es ist beides Schmerz. Der Akutschmerz ist auch ein ganz wichtiger Schmerz. Ja? Also Akutschmerz ist ja letztendlich ein Warnsystem meines Körpers. Beispiel der heiße Herdplatte. Ich lang drauf, aua. Ich nehme meine Hand sofort weg. Durch den Schmerz, aua, heiß, Verbrennung, schützt letztendlich, wird mein Körper geschützt, ich nehme meine Hand weg von der heißen. Also deswegen ist dieser Akutschmerz auch ein ganz wichtiger Schmerz letztendlich. Der ist in der Regel aber auch dann vorbei, wenn ich dann quasi meinen Körper aus der Gefahrenzone gebracht habe. Ich meine, meine heiße Hand, ne, die wird schon auch wehtun, aber vom Prinzip her ist es so, dass wir da sprechen von Akutschmerz als Warnsystem, als sinnvoller Schmerz, schützender Schmerz, der dann auch wieder vorbei ist. Das ist aber auch in der Regel der Schmerz, den der Hund wahrscheinlich sofort anzeigen wird. Ne? Also wenn
indem
der jetzt
zum Beispiel humpelt oder sowas.
Genau, ja. Also wenn er sich jetzt beim Spielen, gerade beim Wandern vertreten hat, dann würde er im Zweifel das auch sofort deutlich anzeigen. Aua. Wenn wir von dem chronischen Schmerz sprechen, muss man dazu sagen, also zum einen tatsächlich, der tritt deutlich früher ein, als man glaubt. Wir sprechen aber vom chronischen Schmerz tatsächlich bei den oder chronischen Schmerzpatienten, wenn das Ganze schon sich länger aufgebaut hat, wenn tatsächlich wir, was weiß ich, aufgrund von einer Erkrankung, einer orthopädischen Erkrankung, also bei mir sind es halt die orthopädischen Erkrankungen in der Regel oder die neurologischen Erkrankungen, der Hund hat Hüftdysplasie, Ellbogendysplasie, Spondylose, Arthrose, solche Geschichten, dann ist das ja nicht was akut auftritt. So, sondern dann habe ich quasi einen dauerhaften, einen chronischen Schmerz. Und auch da müssen wir sagen, viele Hunde zeigen das erst an, wenn eine gewisse Belastungsgrenze überschritten ist. Also bevor wir eigentlich sehen, jetzt tut es schon ordentlich weh, hat der Organismus schon vorher Stress mit diesem Schmerz gehabt. Ja? Und Schmerz beeinflusst den gesamten Organismus. Also das Nervensystem, das Herz-Kreislauf-System, Magen-Darm-Trakt, das endokrine System, also den Hormonhaushalt, den Bewegungsapparat. Also chronischer Schmerz darf nicht unterschätzt werden. Ja? Und da bin ich gerade bei so einem Thema. Ich habe ganz viele Senioren bei mir. Und wenn wir alt werden, kommen auch die Alterszipperlein. Also ich merke das jetzt schon. Ne? Also, und ich finde es immer wichtig, ältere Tiere nicht einfach als alt abzustellen. Ja, der ist halt alt. Deswegen läuft er halt langsam und deswegen tut er das nicht. Ich finde das ganz wichtig, dass man abklärt, wie viel Schmerz hat dieser Hund, dieser Patient. Ja? Und dann zu gucken, wie kann ich dem noch helfen, dass es ihm auch wieder besser geht. Also nur weil ein Tier alt ist, heißt es nicht, dass ich einfach zugucken kann, darf, sollte, dass er sich immer langsamer bewegt, dass er immer schwerfälliger hochkommt, dass er die Treppen nicht mehr gehen mag. Nee, da müssen wir hingucken, wie viel Schmerz steckt dahinter. Und dann können wir auch noch was in der Regel tun. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen doch alle, dass unsere Tiere, unsere Hunde möglichst lange fit und gesund, möglichst lange mobil und möglichst lange schmerzfrei gehen können.
Könnte man denn den Schmerz tatsächlich messen? Weil du sagtest, wir müssen schauen, wie viel Schmerz steckt dahinter. Was meinst du denn damit?
Also klassisch, wir können sie ja nicht fragen. Ja? Also einen Menschen kann ich fragen von einer Skala von 1 bis 10, wo stufst du jetzt deinen Schmerz ein? Das können wir beim Tier nicht. Ich arbeite mit einem ganz einfachen System, weil ich muss ja, wenn ich einen Patienten anschaue, wenn bei mir ein Patient in Behandlung ist, muss mir ja irgendwie aufschreiben, was habe ich gemacht und ich muss ja auch gucken, was tut sich, was verbessert sich und ich habe ein ganz simples System, ein Sternchensystem. So.
Der Hund kriegt Sternchen?
Ein Sternchensystem. Sternchen 1 bis 3 und 1 ist, wo ich sage, ja, mein Eindruck, was mir das Gewebe quasi als Antwort gibt, wenn ich es untersuche, ist leichter Schmerz und dann habe ich eben 2 Sternchen, wo ich sage, das ist ein mittlerer Schmerz und ich habe 3 Sternchen, wo ich sage, boah, das tut dem aber sakrisch weh. So. Und dann kann ich auch, was weiß ich, wenn der Patient dann das dritte, vierte Mal da war und ich gucke dann wieder, okay, wo würde ich ihn jetzt einstufen? Wie reagiert er jetzt auf meine Berührungen, auf meine Untersuchungen? Und dann sage ich, okay, jetzt bin ich von 3 Sternchen auf 2 Sternchen gegangen. Ja. Das ist mein ganz einfaches System. Ich kenne einige Kollegen, die damit arbeiten. Aber natürlich kann ich den Hund nicht fragen, ja, ist es jetzt für dich 1 Sternchen, 2 Sternchen oder 3 Sternchen? Ich muss es letztendlich einschätzen. Der Tierarzt muss es fürs Tier einschätzen. Und ich finde auch wichtig, dass die Besitzer ihre Tiere gut beobachten müssen, weil dann können die auch eher was einschätzen. Und dann ergibt sich ein Gesamtbild von Besitzer, Therapeut, Tierarzt, wo wir sagen, okay, was haben wir hier eigentlich für ein vermutlich schwere Grad des Schmerzes. Ne? Fragen können wir sie leider nicht.
Leider, das stimmt, das wäre natürlich sehr hilfreich. Wo ich jetzt gerne nochmal einhaken würde, du hattest jetzt auch nochmal das Wort Verhaltensveränderung genannt. Also der Hund jetzt weniger, dass der Hund älter wird, dann wird er natürlich langsamer oder so.
Ja, dürfen sie auch.
Natürlich, um Gottes Willen. Aber was meinst du mit jetzt Verhaltensveränderungen? Also es wäre jetzt schon sehr krass, sage ich mal, wenn der Hund, der sonst ein Lämmchen war, plötzlich zum tosenden Wolf wird, nur weil man schon in seine Nähe guckt. Was würdest du schon als mögliche Verhaltensänderung vielleicht deuten, wo du sagst, wenn der Hund das oder das macht, dann lohnt sich auf jeden Fall mal ein zweiter Blick und drauf zu gucken und nicht einfach zu sagen, weiß ich nicht, der hat einen Furzquell sitzen auf dem Ton.
Ja. Also ich habe es ja oben beziehungsweise vorhin schon mal erwähnt. Also tatsächlich, wenn mein Hund anfängt, sich weniger bewegen zu wollen, ja, der hat plötzlich, ich sage jetzt mal, er tritschelt beim Gassigehen hinterher. Ja, sonst war das einer, Kamikaze nach vorne und jetzt stelle ich fest, ja, also jetzt läuft er mal neben mir, er wird auch langsamer und mal hinter mir. Das ist, finde ich, was, da muss man zum Beispiel, warum? Ja, also, und ich rede jetzt nicht davon, wie heute 35 Grad im Schatten, ja, also wer hechelt da nicht so durch die Gegend, sondern tatsächlich, ich sage jetzt, normale Temperaturen und auch zu einer normalen Tageszeit. Also wenn er nicht auch gerade sowieso, irgendwie gibt ja Hunde, die sind keine Frühaufsteher, ja, die haben halt keinen Bock, um 5 in der Früh Vollgas zu geben. Aber einfach, wenn ich merke, mein Hund ist anders als vorher. Oder wenn der Hund sich an bestimmten Stellen nicht mehr gerne anfassen lässt. Und ich finde tatsächlich auch ein ganz wichtiger Aspekt sind aggressive Hunde. Ja? Also Hunde, die auf andere Hunde, auf Menschen, aber tatsächlich auf Artgenossen aggressiv reagieren, da sollte man immer gucken, steckt da vielleicht Schmerz dahinter? Also das beste Beispiel tatsächlich, was ich auch konkret hatte, das war Chihuahua, also auch ein ganz kleiner Hund, der immer schon auf 50 Meter Entfernung einen Tobsucht, also ich stelle es überspitzt dar, ja, einen Tobsuchtsanfall bekommen hat, wenn er einen anderen Hund gesehen hat. Und die Hundetrainerin ist in die Verhaltenstherapie eingestiegen, ganz, ganz wichtig, weil es ist natürlich irgendwann auch ein total erlerntes Verhalten. Und ich sage immer, Leute, ihr müsst auch drauf schauen, ja, steckt vielleicht Schmerz dahinter. Dieser Hund war tatsächlich Jahre zuvor ganz böse von einem Hund überrannt worden, hat sich mehrfach überschlagen etc., hatte zig Blockaden, das ist nie angeschaut worden. Der Hund hatte Schmerzen. Und der hat natürlich dieses, mir kommt ein Hund zu nahe, das verursacht mir Schmerz. Bonnie, ganz ehrlich, da schreie ich lieber schon 50 Meter im Voraus, halt dich von mir fern, weil auf nochmal Schmerz habe ich keinen Bock. Und ich finde, das kann man absolut nachvollziehen. Wenn mir was wehtut, dann habe ich auch keine Lust, dass mich jemand anrempelt. Dann sage ich auch lieber, heute keine Umarmung, ne? Heute vielleicht nicht irgendwie drücken. Und ich habe auch im Rahmen von der Hundetrainerausbildung auch den medizinischen Part schon mal als Dozentin gemacht. Und da war das auch ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich sage auch Hundetrainer und Physiotherapeuten und Osteopathen sollten miteinander arbeiten. Das Spiel ist genauso. Ja? Also wenn ich einen Hund habe, der ewig mit Verspannungen ankommt und ich löse die und der Hund hat aber ewig einen Stress, was weiß ich, mit Artgenossen oder hat Stress, was weiß ich, weil er Angst vorm Autoverkehr hat, gerade so Tierschutzhunde oder so, ja, der wird sich, weil er gestresst ist, weil er Angst hat, auch immer wieder körperlich verspannen. Dann muss ich genau sagen, okay, da wäre jetzt vielleicht doch auch mal ein Training sinnvoll, damit ihr daran arbeitet, weil dann können wir ja auch wieder besser arbeiten. Also ich sage ja mal, ein verspannter Geist führt zu einem verspannten Körper und umgekehrt. Ja? Das sind einfach so die Erfahrungen, die ich im Laufe der letzten Jahre gesammelt habe. Und ich kenne ja beide Aspekte, weil ich auch schon als Hundetrainerin unterwegs war. Und ja, also deswegen bei Verhaltensveränderungen immer gucken, was steckt dahinter. Ne? Das muss nicht immer Schmerz sein. Das kann auch sein, der Hund hat einfach eine blöde Erfahrung mit was gemacht und reagiert deswegen jetzt. Ja,
ja, aber ich finde den Hinweis sehr interessant, dass das durchaus Schmerz sein kann. Weil ich denke, bei vielen Leuten ist vielleicht einfach im Kopf, ganz platt gesprochen, ja, der Hund, der mag eben keine anderen Hunde. Es gibt sicherlich Hunde, die keine anderen Hunde mögen. Das ist auch eine Baustelle für einen kompetenten Trainer. Aber wenn eben der Hund keine anderen Hunde mag, weil er tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, Schmerzen empfindet, dann habe ich ja eine Möglichkeit, daran zu arbeiten. Das bringt mich jetzt aber noch zu einer weiteren Frage, und zwar dieses Wechselspiel, was du gerade angesprochen hast, das ist ja sehr interessant. Das heißt, du hattest das jetzt Beispiel mit dem Tierschutzhund, der vielleicht Angst vorm Straßenverkehr hat. Mhm. Und es ist immer wieder dieses Parallele. Wenn ich jetzt in Anführungsstrichen einen einfachen, lieben, netten, unkomplizierten Hund habe, soll es geben. Ich habe sie nicht, aber die soll es durchaus.
Ich auch nicht, aber soll es ja irgendwo geben.
So, jetzt ist meine Frage, dieser Hund läuft einem Bällchen hinterher, stolpert, hat auf einmal Aua an der Pfote, kommt zu dir in die Physiotherapie, war vielleicht auch vorher beim Arzt und der Arzt sagt, ja, fände ich ganz gut. Was würdest du so jemandem denn dann sagen, wenn der sagt, ja, es wird ja jetzt besser, jetzt kann ich ja wieder mit dem Bällchen spielen?
Also, Bällchen spielen.
Okay, jetzt, okay.
Ist ja sowieso so eine Sache für sich. So, jetzt kommt meine alte Trainerzeit raus. Aber bleiben wir dabei. Gehen wir davon aus, das ist ein gesittetes Bällchen apportieren und nicht ein wildes, ich schmeiße und der Hund rast hinterher. Ja? So, ich finde, da muss ich unterscheiden. Ist das an sich ein pummelgesunder Hund, ja? Der jetzt einfach Pech hatte, war vielleicht einfach ein Loch im Boden, eine Unebenheit, ist da reingestolpert, hat sich vertreten, hat jetzt eine Blockade oder eine leichte Verstauchung, eine leichte Bänderdehnung, wie auch immer. Dann machen wir den wieder fit. Dann finde ich das in Ordnung, wenn der hinterher wieder das gesittete Bällchen apportieren mit Impulskontrolle macht. So. Habe ich jetzt aber einen Hund, wo sich dann jetzt rausstellt, der hat, was weiß ich jetzt, ja, der ist da gestolpert, aber wir haben eigentlich ein neurologisches Problem oder wir haben eigentlich Arthrose, wir haben eigentlich Spondylose, also solche Geschichten, dann müssen wir uns hinterher sehr genau anschauen, was geht jetzt noch, ne? Auch in dem Beispiel funktioniert es nicht ganz so gut, weil selbst wenn der Spondylose hat und das ein gesittetes, mit Impulskontrolle funktionierendes Bällchen apportieren ist, ich sage immer amputieren. Ist jetzt auch, was habe ich in der Hundeschule übrigens? Wir lernen heute übrigens das Amputieren. Sagen will ich immer apportieren. Dann finde ich, kann der das auch noch machen. Ja? Aber nehmen wir mal das Hundetrainer-Sicht, das wilde Bällchen schmeißen mit Vollgas und dann harten Stopp und umdrehen und wieder mit Gas zurück und am besten dann noch in die Knie des Besitzers donnern. Das halte ich aus Hundetrainer-Sicht schon nicht für sinnvoll, aber das ist dann auch aus physiotherapeutischer Sicht nicht sinnvoll.
Okay, das verstehe ich. Es gibt ja jetzt noch die andere Variante, der Hund. Also man gibt ja Schmerzmittel, damit der Hund keine Schmerzen mehr hat. Wenn ich mit einem meiner beiden beim Tierarzt bin, weil er sich vielleicht mal vertreten hat oder irgendwas war, bekomme ich immer anschließend gesagt, hier sind die Schmerzmittel und der Hund hat jetzt mindestens eine Woche lang Geschirrpflicht. Also die gehen sowieso in Leinenpflicht. Also ja. Die sind sowieso bei mir im Geschirr, aber eben ab Leinenende, Schicht im Schacht. Und zu zweit dürfen die auch nicht im Garten toben. Weil die Problematik ist tatsächlich, wenn man die Tablette dann gibt, Schmerzen weg.
Ja.
Und der Hund tut so, als wäre nie irgendwas gewesen.
Du kannst es ihm ja nicht erklären. Einem Menschen kannst du sagen, Hammer, dir tut es jetzt weniger weh, aber der ist trotzdem noch kaputt. Das kannst du ja dem Tier nicht erklären. Das heißt, es ist in der Verantwortung des Besitzers, da ja, verantwortungsbewusst mit seinem Tier umzugehen. Und wir geben ein Schmerzmittel, damit es weniger weh tut. Deswegen ist ja aber die Verstauchung, die Zerrung, was auch immer, ist ja nicht so weg, sondern das muss austherapiert werden. Das muss behandelt werden, das muss austherapiert werden und das Schmerzmittel geben wir, damit das Tier nicht leiden muss und damit der Körper weniger Stress hat, weil Schmerz eben auch Stress ist und damit wir nicht in diese Schmerzspirale reinkommen. Wir geben das Schmerzmittel nicht, damit der Hund am nächsten Tag wieder Kamikaze spielen darf.
Okay, ja. Man muss sich halt tatsächlich dran halten, weil auch wenn ich dann die Schmerzen nicht mehr sehe, weil er eben nicht mehr auf drei Beinen, sondern auf vier Beinen läuft, muss auch ich dann eben so verantwortungsvoll sein und sagen, okay, eine Woche dummerweise jetzt Leinenzwang, kein Toben, kein Nichts, weil die Schmerzen sind zwar offensichtlich weg, aber die, ich nenne es jetzt einfach mal laienhaft, Beschädigung, also was auch immer da ist, die ist ja noch da. Es tut nur eben nicht weh.
Genau, ja. Das ist auch, wenn wir nochmal zum chronischen Schmerzpatienten zurückgehen, ja. Chronische Schmerzen ist ganz viel, ist auch tagesformabhängig. Also ein chronischer Schmerzpatient hat nicht unbedingt jeden Tag die gleich starken Schmerzen. Ja? Und wenn ich so ein multiples Geschehen habe, wie zum Beispiel bei Flynn, ach, dann tut dem Montag vielleicht das weh und Dienstag tut ihm das weh. Und auch da kann man immer in Absprache mit dem Tierarzt, muss man letztendlich ja ein Schmerzmanagement betreiben, unter anderem auch ein Schmerzmittel geben. Und ich muss trotzdem Rücksicht nehmen auf meinen chronischen Schmerzpatienten und muss aufpassen, dass ich ihn, obwohl er jetzt Schmerzmittel bekommt, eben auch nicht überfordere, weil das rächt sich dann auch. Also da finde ich, ist ganz wichtig, gerade bei den, das ist halt das, was ich viel tatsächlich in der Praxis habe, das sind die Patienten, die älter sind, die eben chronische Schmerzen haben oder die jünger sind und schon chronische Schmerzen haben, weil sie eben schon von klein auf HD, ED, ne, die Geschichten haben. Ich habe da so ein bisschen so einen Leitsatz aus meiner alten Arbeit übernommen. Fordern und fördern, ohne zu überfordern. So. Ja. Und das ist das, woran ich finde, man auch beim Thema Schmerz, gerade beim chronischen Schmerz, mitarbeiten muss.
Es ist jetzt, nein, klar ist es nicht, man hofft es natürlich, dass man, wenn man einen Hund hat, dass man ganz, 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 ganz viele Jahre mit dem zusammenlebt. Was allerdings im Umkehrschluss bedeutet, der Hund altert.
Ja.
Ja, das heißt, ich habe vielleicht einen Welpen oder einen jungen Hund und plötzlich über Nacht ist er 14 Jahre alt.
Ich weiß auch nicht, wie das immer so schnell passiert.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also, das ist so wie bei uns. Ne? Irgendwie weiß ich nicht. Gestern war ich doch 25 oder so.
Richtig.
kann ich denn durch vielleicht, man sagt immer, du bist, was du isst, kann ich denn durch gute Ernährung oder durch diese Ergänzungsmittel, ich kann das Alter nicht verhindern, aber vielleicht kann ich meinem Hund helfen, ihn unterstützen. Gibt es da tatsächlich was, wo du sagst, ja doch, man sollte drüber nachdenken, dem Hund vielleicht mal dieses zu geben oder jenes zu geben. Oder aber man sollte selber zu Hause vielleicht mal diese Übung oder jene Übung machen, dass man einfach sagt, so, ich habe jetzt die Chance, ich habe hier einen jungen Hund, der, jetzt gehe ich mal einfach davon aus, es gibt auch gesunde, junge, nette Hunde. Wenn man praktisch die ganze Zeit immer kleine Sachen macht und dranbleibt, dass man dann sagt, ja, okay, mein Hund ist jetzt tatsächlich in Anführungsstrichen nur alt und deswegen läuft er einfach etwas langsamer, aber ich weiß, er ist schmerzfrei, weil das ist ja das, denke ich mir, was jedem echten Hundefreund am Herzen liegt, dass der Hund älter wird, ist klar, aber dass er dabei eben glücklich und schmerzfrei älter wird. Kann ich da was machen?
Ja. Also, ich denke, wir müssen realistisch bleiben. Wenn wir älter werden, wir kriegen unsere Zipperlein, das ist ein natürlicher Prozess, der Körper baut ab. Und deswegen glaube ich auch, ist es schwierig, von einer völligen Schmerzfreiheit zu sprechen. Aber Ziel muss ja sein, so wenig Schmerzen wie möglich. So, und ja, dafür können wir was tun. Letztendlich ist ein Punkt, haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, möglichst frühzeitig erkennen, wenn was im Busch ist, nennen wir es so. Ja? Also je besser ich meinen Hund beobachte, ohne, bitte, niemand muss rund um die Uhr 24 Stunden mit Argusaugen seinen Hund beobachten. Es sind Hunde und sie sollen Spaß haben und laufen und machen und tun. Aber wenn ich, sage ich mal, ein gesundes Bewusstsein dafür entwickle, jetzt muss ich näher hingucken. Jetzt sollte ich das vielleicht mal abklären lassen. Also tatsächlich ist das schon Vorbeugung. Weil dann, wenn ich das mache, dann erkenne ich auch im Zweifel frühzeitig, wenn Schmerz in dem Fall oder wenn irgendwas anderes auftritt und kann frühzeitig reagieren. Und da ist schon ganz viel mitgewonnen. Das Zweite ist, worauf man achten sollte, ist, dass der Hund letztendlich passende Bewegung bekommt. Ja? normale Alltagsbewegung, aber vor allen Dingen auch, es gibt ja, der Hundesport ist ja auch ganz groß, auch in Deutschland. Ich bin selber Hundesportlerin und auch dazu, da gehört es für mich dazu, mir zu überlegen, mit welchem Hund kann ich oder sollte ich, muss ich sagen, sollte ich welchen Sport betreiben oder vielleicht auch nicht. Ja? Also ich meine, dass halt vielleicht der Bassett jetzt nicht unbedingt der Agility-Hund ist, ja? Leuchtet wahrscheinlich jedem ein, aber ich muss mir vielleicht tatsächlich auch mal, nehmen wir jetzt, wollen wir mal gerade überlegen, welch ein schönes Beispiel, Labby, ja, wo man ja vielleicht im ersten Moment denkt, das ist ein Typ Traber, ja, die sind durchaus sportlich unterwegs. Jetzt haben wir aber auch da, wie in vielen Bereichen, wir haben Arbeitslinien, wir haben Showlinien, sie sind auch, jeder Hund ist auch, ich kann hier 10 Labbys hinstellen und sie werden alle, jetzt nicht nur von der Farbe, sondern tatsächlich auch von ihren anatomischen Gegebenheiten unterschiedlich sein. Und dann muss ich mir vielleicht auch angucken, ist jetzt dieser Hund, den ich mir ausgesucht habe, von seinen anatomischen Gegebenheiten super gut geeignet, um da jetzt 2-mal die Woche über die Hürden zu heizen. Ja? Oder ist das vielleicht nicht? Und dann muss ich im Grunde genommen sagen, okay, mir macht Agi Spaß, aber für meinen Hund ist es langfristig gesehen wahrscheinlich nicht die sinnvolle Variante. Und dann muss ich so fair sein und dann muss ich meine eigenen Wünsche zurückstellen und muss sagen, okay, mit diesem Hund ist vielleicht Agi nicht das Sinnvolle. Ja? Dann kann ich aber was anderes, es gibt so viel tolle Hundesport. Und man kann, eigentlich sage ich immer, man kann für jeden Hund, egal ob klein, groß, dick, dünn, jung, alt, man findet irgendwas, womit man den Hund beschäftigen kann. Aber es gehört für mich im Sinne von Vorbeugung, von den Hund möglichst lange gesund und fit halten, dazu, dass ich mir auch das anschaue. Dann gehört tatsächlich, was soll ich auch anderes sagen, weil ich davon 100% überzeugt bin, auch dazu, dass ich vielleicht nicht erstmal dann zum Physio oder zum Osteo gehe, wenn der Schmerz schon riesengroß ist oder wenn der Hund schon ganz alt ist, sondern es lohnt sich tatsächlich auch, und zwar nicht nur für die Sporthunde, sondern auch für den, ich sag jetzt mal, Otto-Normal-Familienhund, da doch mal regelmäßig drauf schauen zu lassen, ja, um einfach vielleicht da sogenannte Blockaden rauszuholen, um sogenannte muskuläre Dysbalancen aufzudecken und dann auch daran gezielt zu arbeiten. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt auch. Ja, ich kann natürlich auch, also ich meine, dieses Hunde-Fitness-Training ist in den letzten Jahren totaler Trend geworden. Ich bereite da auch gerade einen Workshop vor, wird allerdings ein Präsenz-Workshop sein, weil das ist was, was ich tatsächlich lieber in der Präsenz machen will. Alles natürlich mit Corona-Auflagen und so weiter, da achten wir drauf. Und man kann da auch was machen, aber da finde ich, ist ganz wichtig, dass man nicht, muss ich gemein sein, YouTube anschaltet, sich dann die Balance Boards, die Peanuts, also diese ganze Ausrüstung kauft und meinen Hund da einfach draufstelle und munter drauf losturnen, da schade ich im Zweifel mehr, sondern auch das gehört für mich abgesprochen, bewusst gemacht, geschaut, welche Übungen sind für welchen Hund sinnvoll. Und auch dann ist das, ja, ist auch Hundefitness eine gute Möglichkeit, um meinen Hund möglichst lange fit und gesund und mobil zu erhalten. Und Nahrungsergänzungsmittel hast du angesprochen. Ja, da habe ich die Erfahrung gemacht, man muss wirklich rausfinden, was hilft meinem Hund. Also es gibt ja ein Überangebot, Teufelskreinwurzel, Grünlippenmuschelextrakt, MSM, Kollagen und. Viel hilft nicht viel, kann ich gleich sagen. Ich persönlich, das ist aber jetzt meine Meinung, bin auch kein Freund davon, das ab der 8. Lebenswoche quasi bis zum 15. Lebensjahr durchzufüttern. Ich arbeite da kurweise bei meinen eigenen Hunden und bei den Patientenhunden. Und auch da, es hilft nicht jedem Hund das Gleiche. Man muss da gucken, bei dem einen ist es eben die Grünlippenmuschel, bei dem anderen ist es dann das Kollagen, beim nächsten ist es das. Also man kann da was tun, man muss gucken, was es ist. Also man sieht schon, beobachten, rechtzeitig eingreifen, mal vielleicht zur Prophylaxe eben zum Therapeuten gehen, sich dann vielleicht auch die eine oder andere Übung zeigen lassen in Absprache mit dem Physiotherapeuten, Nahrungsergänzung, adäquate Bewegung, passende Beschäftigung für den Hund, da kann man schon ganz viel machen. Wenn die Senioren zu mir in der Praxis kommen, dann sage ich auch immer, also ich bin gut, aber jung mache ich sie nimmer. Das muss man tatsächlich einfach auch so sagen. Ja, es ist ein natürlicher Alterungsprozess, aber wir können Dinge tun, damit es für unsere Hunde möglichst lange so schmerzfrei wie möglich vonstatten geht. Und das ist ja das, was wir alle wollen.
Ich muss jetzt einmal die Lanze brechen für Neulinge im Bereich Hund. Ich habe selber auch früher nie gedacht, dass man sinnigerweise schon mit jüngeren Hunden zur Physiotherapie geht, sondern ich dachte, oh ja klar, wenn der Hund 15 ist, gehe ich zur Physiotherapie. Mir ist es halt wichtig, dass die Leute das zum einen natürlich wissen und zum anderen, es gibt viele Ersthundehalter, wie man sie ja so schön nennt, die wirklich das Beste für ihre Fellnase möchten.
Denen natürlich.
Aber, ja, denen einfach aber das Wissen fehlt. So, und dann sehe ich auch, und da würde ich gerne deine Meinung nochmal zuhören, die Hundetrainer zum Beispiel in der Pflicht. Klar, wenn ein Hund nur auf drei Beinen läuft und das sind Vierbeiner, sehe ich das. Aber ja, eben diese feineren Anzeichen, da sollten doch dann auch zum Beispiel eben Hundetrainer genau drauf gucken und sagen, ich weiß nicht, ja, guck mal. Wie stehst du dazu? Weil ich gehe ja nicht immer automatisch sofort zum Tierarzt, wenn der Hund ja ansonsten für meine Begriffe fit ist. Wie stehst du dazu?
Absolut. Hast du was ganz Richtiges und Wichtiges angesprochen. War tatsächlich auch in meiner Dozententätigkeit in der Hundetrainerausbildung ein ganz wichtiger Part. Deswegen hat das auch einen wichtigen Teil, das war natürlich nicht der Hauptteil dieser Ausbildung, aber habe ich gesagt, okay, ich steige damit ein als Dozentin, aber mir ist das ganz wichtig, dass ich die Leute aufmerksam mache, die zukünftigen Hundetrainer, darauf zu achten, dass sie ein gewisses Grundverständnis haben, auch ein gewisses Grundwissen, was habe ich eigentlich so alles an möglichen Erkrankungen, dass die auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, wenn ich just for fun Agility anbiete, just for fun, also es gibt ja verschiedene Sachen, dass ich dann auch als Trainer wissen muss, was ist das eine Belastung für den Hund, aber auch tatsächlich, wenn der Junghund kommt, der Welpe kommt, und dann sollte dem Trainer auffallen, wenn der Hund zum Beispiel, hatte ich jetzt auch schon, dieser Hund hat sich partout nicht hinsetzen wollen, der Welpe, Junghund, der stand oder lag. Und die Trainerin hat dann irgendwann gesagt, das liegt nicht daran, dass der Hund jetzt irgendwie doof wie Toastbrot ist, sondern da stimmt irgendwas nicht. Und super, das ist eine Trainerin hier bei uns aus dem Raum, die da inzwischen einen ganz guten Blick auch hat. Und die hat dann gesagt, also da lässt du jetzt mal die Katrin drauf schauen. Und es war dann tatsächlich auch was, würde jetzt so weit werden, was da alles los war. Das hatte tatsächlich, es war, wobei das ist noch ganz spannend, es stellte sich dann raus, dass dieser Hund bereits beim Züchter, dieser Welpe bereits beim Züchter dieses Verhalten, in Anführungsstrichen, dieses Meideverhalten gezeigt hat. Und wir haben dann mit der Besitzerin zusammen tatsächlich ein bisschen über Nachfragen und Recherche herausgefunden, dass dieser Hund tatsächlich relativ lang im Geburtskanal feststeckte und dadurch bedingt wahrscheinlich, 100% wissen tut man es natürlich nie, sich da schon diese Blockade entwickelt hat. Und deswegen hat dieser kleine Zwerg, dieser Welpe, schon in der Welpenzeit beim Züchter dieses Meideverhalten gezeigt. Es kommt bei den Züchtern, es kommt aber auch bei den Hundetrainern. Also ich bin da gute Dinge, dass ein gut ausgebildeter Trainer da immer mehr Bewusstsein für entwickelt. Ich habe das bei mir tatsächlich auch im Hundeverein. Ich habe damals, das ist jetzt schon auch einige Zeit her, ein paar Jahre her, tatsächlich auch mal einen Workshop gemacht, präsenzmäßig. Zu diesem Workshop kommen wir dann zum Schluss nochmal. Und da waren auch die Trainer dabei, als ich das im Verein gehalten habe. Und da war der erste Part tatsächlich, es heißt auch, ein kritischer Blick auf den eigenen Hund, Schmerzen und Auffälligkeiten erkennen. Und da zeige ich mit so ein paar Sachen, wo man hinguckt, wo man hinfasst, wo man vielleicht als Besitzer oder auch als Trainer ein Gefühl dafür entwickeln kann, ich glaube, da ist was los. Und die Trainer von diesem Verein sind da inzwischen tatsächlich so geschult, dass ich das immer wieder habe, dass die Leute aus dem Verein, das kommt dann schon so, ich habe mal dem und dem bei mir neu im Kurs, der setzt sich nicht richtig hin. Da habe ich mal gesagt, du sollst mal lieber drauf gucken. Und das ist dann natürlich immer Entscheidung des Besitzers, ob er kommt oder nicht. Aber ganz wichtig, die Trainer sollten dafür einen Blick entwickeln, Weil natürlich, woher du bist, wenn du deinen ersten Hund hast und dann hast auch noch irgendwie so ein kleines Zwergerl und der ist süß und es ist alles neu und es ist alles aufregend und dann hast du Stubenreinheit zum Thema und hast du das noch und dann kommt die Pubertätsphase, wo du denkst, ich setze ihn jetzt gleich aus im Wald, ich nie wieder einen Hund. Also ja, da ist auch so ein Ersthundehalter schnell überfordert, aber ja, man muss nicht erst mit einem 15 Jahre alten Hund zum Physiotherapeut, zum Assing, es lohnt sich definitiv vorher. Und ja, die Hundetrainer sollten einen Blick dafür entwickeln. Aber so im Laufe der letzten Jahre habe ich schon die Erfahrung gemacht, es kommt, es wird. Es gibt immer mehr, die sich damit beschäftigen und die da auch einen Blick für entwickeln.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, du hast für unsere Zuschauer auch ein kleines, ich nenne es immer Leckerchen, vorbereitet. Es ist absolut kalorienarm, es geht nicht auf die Hüften. Magst du unseren Zuschauern denn verraten, was du vorbereitet hast?
Genau, hab's gerade schon ja erzählt. Ich halte normalerweise im Präsenzunterricht einen Workshop, der zweigeteilt ist. Der erste Part ist tatsächlich, schimpft sich ein kritischer Blick auf den eigenen Hund, Schmerzen und Auffälligkeiten erkennen. Und der zweite Part, der daran anknüpft, ist Massage am eigenen Hund. Auch das ist eine wunderbare Sache. Es ist gut für die Gesundheit, es ist gut für die Seele, sowohl beim Menschen als auch beim Hund. Es fördert die Bindung. Also Massage beim Hund ist eine ganz feine Sache. Und da kann man tatsächlich, es sind kleine Handgriffe, die man machen kann. Normalerweise mache ich den eben in Präsenzunterricht. Corona sei Dank konnte ich das dieses Jahr nicht machen und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das aufzuzeichnen, also als Online-Workshop zu gestalten. Da kann man natürlich nicht alles in der Ausführlichkeit machen, also die ganze Ganganalyse, die ich normalerweise mache, fällt weg. Dadurch ist das Ganze auch deutlich verkürzt, weil ich natürlich nicht auch jeden Hund einzeln anschaue und so weiter. Aber es gibt quasi, es sind jeweils ungefähr irgendwas um die 55 Minuten pro Part, also knapp 2 Stunden, wenn man beides anschaut, quasi ein Online-Workshop, den man mit seinem eigenen Hund dann auch wirklich quasi vorm Bildschirm machen darf, kann, soll. Und diese 2 Teile, man kann sie auch getrennt machen, wenn einen der eine Teil nicht interessiert, kann man quasi über meine Webseite, gibt es einen Blogbeitrag, da findet man dann die Erklärung, dass man sich über das Kontaktformular meldet und dann kriegt man quasi den Link zugeschickt, weil das Ganze ist auf YouTube hinterlegt, findet man aber so nicht, braucht jetzt keiner suchen gehen. Genau, und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, weil mein Herz ist ja auch so mit Tierschutz und gerade mit Corona, die Leute sind teilweise Kurzarbeit, die Leute haben vielleicht die Arbeit verloren und so weiter. Viele Dinge sind jetzt auch monatelang ausgefallen und so. Und deswegen gibt es tatsächlich diesen Workshop gegen eine Spende. Kann jeder entscheiden, in welcher Höhe das für ihn aktuell möglich ist. Kann man sich quasi diesen Online-Workshop, diese Online-Workshops sind ja 2 Teile, gerne anschauen, mit seinem Hund machen. Und ich sage auch, wenn dann Fragen auftauchen, darf man mich auch kontaktieren. Ja, das ist quasi das Leckerli, wo ich ja immer sage, Keks, weil wenn du Stunden um Stunden als Hundetrainerin quasselst, dann ist Leckerli so lang. Und ich habe mir dann immer angehört, Keks. Deswegen heißt das immer, du gibst einen Keks.
Das ist schön. Also es ist ein ganz, ganz toller Keks dann. Wir werden das natürlich unterm Video verlinken, dass die Leute auch entsprechend dann auf diesen Beitrag kommen. Also wir verlinken einmal normal auf deine Homepage und einmal auch explizit auf den Blogbeitrag, worüber man sich dann praktisch, ich sag jetzt einfach mal einschreiben kann. Das ist gegen eine Spende, so hoch, wie jeder das in der aktuellen Situation eben machen kann. Das finde ich super, super, super schön. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei dir bedanken. Das war ein super schönes und spannendes Thema. Natürlich kein, in Anführungsstrichen, schönes Thema, wie zum Beispiel Tricktraining oder so, aber ein Thema, was, das denke ich, wirst du noch bestätigen, jeder Hundehalter in seinem Leben mit seiner Fellnase mit Sicherheit mindestens einmal erleben wird.
Und absolut.
Jetzt sind einige Tipps gegeben worden und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Und vielleicht machen wir einfach nochmal ein Video, wenn du Lust dazu hast.
Ja, suchen wir uns das nächste Thema und dann gucken wir mal, was wir daraus machen.
Wir machen, das weißt du, wir machen immer das Beste daraus.
Sowieso.
Ich danke dir, Liebes, und sag tschüss.
Bis dann.